Aufruf an die jungen rheinischen Künstler. Die Unterzeichneten tragen sich mit dem Plan, einen Zusammenschluss der gesamten jungen rheinischen Künstlerschaft zu erreichen. Es soll sich dabei nicht um einseitige Förderung irgendeiner Richtung handeln. Voraussetzung soll nur die Jugendlichkeit und Ehrlichkeit des Schaffens sein. Jugendlichkeit wohlverstanden nicht in Beziehung auf das Alter gemeint, sondern auf die Stärke und Frische des künstlerischen Strebens.
Über 40 Kunstschaffende wurden im November 1918 von dem Maler und Schriftsteller Adolf Ussarski, dem Dichter Herbert Eulenberg und dem Maler Otto Kaufmann eingeladen, sich mit ihnen zur Künstlervereinigung Das junge Rheinland zusammenzuschließen. Darunter bekannte Namen wie Max Ernst, Heinrich Kampendonk, Walter Oppay oder Heinrich Naun. Aber nicht nur Maler waren eingeladen, sondern auch Bildhauer, Grafiker, Architekten, Bühnenbildner, Regisseure, Schauspieler, Schriftsteller. Es ging nicht, so wie bei anderen Künstlergruppen, dem Blauen Reiter oder den rheinischen Expressionisten, um ein gemeinsames ästhetisches Programm, einen einheitlichen Stil. Es ging darum, sich nach dem Schrecken des Ersten Weltkriegs, der allen in den Knochen steckte, zu vernetzen und gemeinsam über künstlerische Gattungen hinweg aufzubrechen, um Neues zu schaffen. Daniel Krämer, Co-Kurator der Ausstellung im Kunstpalast.
Ja, das war zunächst einmal natürlich eine etwas schwierige Zeit, weil man hatte den Krieg verloren, man hatte diese doch große Last der Reparationszahlungen. Das Rheinland war besetzt worden infolge des verlorenen Kriegs. Andererseits war das natürlich auch eine Aufbruchsstimmung, weil man das Kaiserreich überwunden hatte und man jetzt die Vorstellung hatte, aktiv an der Neugestaltung der Gesellschaft mitarbeiten zu können. Und diesen Anspruch hatten eben auch die Künstler. Die wollten jetzt aktiv an der neuen Zukunft mitarbeiten und ihre eigene Zukunft hier in Düsseldorf kunstpolitisch auch mitprägen.
Professor Andrea van Hülsen-Esch, Leiterin des Forschungsprojekts der Heinrich-Heine-Universität.
Es gab mit Sicherheit diesen Überlebensaspekt, eine Ausstellungsplattform zu schaffen und mitzugestalten. Es gab aber auch den unbedingten Willen, nicht so weiterzumachen wie vorher. Das heißt also, die Organisation von Ausstellungen, die Hängung und Ähnliches nur den Kunsthistorikern oder den Sammlern zu überlassen, sondern man wollte gleichberechtigt mitwirken.
Ende Februar 1919 wurde Das junge Rheinland offiziell gegründet. Eine erste große Ausstellung mit Werken von 113 Künstlern und Künstlerinnen folgte Ende Juni. Von Anfang an war Ziel, dass die Arbeiten auch verkauft werden, was gut funktionierte. Der Leiter der Städtischen Kunstsammlung in Düsseldorf, Karl Kötschau, erwarb gemeinsam mit seinem Museumskustos Walter Kohn zahlreiche Werke direkt aus der Ausstellung. Unter anderem das Ölgemälde »Flucht nach Ägypten« des tiefreligiösen Malers Hans Schütz. Das ist jetzt auch in der aktuellen Ausstellung zu sehen. Die Kuratoren Kai Heimer und Daniel Krämer haben für die Jubiläumsschau kein Best-of zusammengetragen, sondern zeigen neben 12 Kabinetten, die einzelne Künstler vorstellen, im ersten Raum ein dichtes Potpourri unterschiedlichster Werke, das klar macht, wie stilistisch vielfältig das junge Rheinland war. Vom Stillleben über Porträt bis zum religiösen Bild, von expressionistischen Anklängen bis zur naturalistischen Malerei. Nur die Abstraktion kommt so gut wie gar nicht vor. Den Auftakt machen die Zeitgenossen. Ein Gemälde von Arthur Kaufmann. Kai Heimer.
Kaufmann, der selbst sich hinter Johanna Ey zeigt im Malerkittel, hat hier eben eine Reihe von Schlüsselpersönlichkeiten, die für die Geschichte des jungen Rheinland wichtig sind, verewigt. Johanna Ey, eine Kunsthändlerin, dann die Frau von Herrn Nicolini, ein Pädagoge und Dichter. Links neben ihr sitzt der Maler Gerd Wollheim. Dann sind noch weitere wichtige Protagonisten, der Dichter Herbert Eulenberg, der Maler Theo Champion, der Maler Jankel Adler, Walter Oppay, Otto Dix, Karl Schwesig, Adalbert Trillhase, so etwas wie der Henri Rousseau der Bewegung. In unserer Ausstellung sind, ich sage mal, 80% dieser Leute spielen eine wichtige Rolle und kommen auch vor mit eigenen Bildern.
Ohne jene Johanna Ey, auch Mutter Ey genannt, die mit Dutt, Brille und Doppelkinn im gestreiften Kleid im Sessel in der Mitte sitzt, wäre die Geschichte des jungen Rheinlands nicht denkbar. Sie betrieb eine Backstube auf der Ratinger Straße in der Nähe der Kunstakademie und wurde zur wichtigsten Anlaufstelle für die jungen Künstler.
Mutter Ey ist diejenige, die bei Gründung, in einer Zeit, in der es auch wirklich nichts zu essen gab, die Künstler wirklich durchgefüttert hat. Sie schrieb an, ja, also sie gab ihnen auch gegen ein Kunstwerk etwas zu essen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig ein solcher Treffpunkt war in der Zeit.
Nach dem Weltkrieg war es ja wohl am stärksten. Da kamen die Stürme und Dränge mit der modernen Kunst. Und da war es aus bei mir. Da wurde debattiert bis das nachts um 1 Uhr. Das war besonders Wolheim, Prenkuk, Hund, die auch den bitteren Krieg sehr mitgemacht hatten und waren glücklich, dass sie bis 1, 2 Uhr nachts da sitzen konnten.
Erinnerte sich Mutter Ei in einem Interview aus dem Jahre 1947.
Und durch dieses Diskutieren habe ich so viel gelernt, dass ich stundenlang zuhören konnte, ohne mich zu mucksen. Nicht? Dadurch habe ich gelernt, nur gelernt, gute, moderne Kunst zu schätzen.
Dann hat sie sich entschieden, eine Galerie zu öffnen. Und dort hat sie dann sehr viele Ausstellungen veranstaltet. Eigentlich ging das aber so, dass die Künstler die Ausstellungen eingerichtet haben und Frau Ei hat weiterhin Kaffee gekocht und Hosen geflickt und alles so gemacht. Ein Haushaltshintergrund, der eben sehr praktisch war für die Künstler. Da haben sich dann Wolheim und Max Ernst und Osarski und alle die Leute getroffen, Ausstellungsprogramme entwickelt. Und das war eigentlich das geistige Zentrum, zumindest in den Jahren 1920 bis 1923.
Max Ernst ist ja nun einer von denjenigen, die am regelmäßigsten bis zum Ende der 1932 ausgestellt haben. Heute denkt man, ein Max Ernst hat das nicht nötig. Max Ernst, der eben auch international in Paris und überall unterwegs war in der Zeit, hat trotzdem sehr akribisch dafür gesorgt, dass er zu Hause seinen Fuß in der Tür hält.
Max Ernst war nicht nur im Jungen Rheinland Mitglied. In Köln hatte er mit Künstlern wie Hans Arp die Dada-Gruppe gegründet. 1922 zog er nach Paris und schloss sich den Surrealistenkreisen an. Aber trotzdem war ihm das Junge Rheinland wichtig und er hatte mit Mutter Ei eine Kunsthändlerin vor Ort. Neben Gerd Wolheim und Otto Dix war Max Ernst einer ihrer Lieblinge. Und heute, mit historischem Abstand, kann man auch klar sagen, er und Dix sind die wichtigsten Künstler des Jungen Rheinland gewesen. Beiden ist ein umfangreiches Kapitel in der Ausstellung gewidmet. Max Ernst ist mit einem Hauptwerk aus dem Jahre 1926 vertreten. Kai Heimer.
Das heißt, die Jungfrau verprügelt das Jesuskind in Anwesenheit dreier Zeugen, André Breton, Paul Éluard und der Maler, also Max Ernst selbst, die man in dem kleinen Fenster eng zusammengedrängt auch sehen kann. Das ist natürlich ein wichtiges Bild gewesen, weil es einerseits Max Ernsts distanzierten Humor sehr schön zeigt, aber auch eben ins Herz der rheinischen Spiritualität hineinstößt. Und viele Künstler im jungen Rheinland waren sehr religiös und haben auch dieses Bild durchaus als Provokation empfinden müssen.
Provokation gehörte dazu. 3 bis 4 große Ausstellungen pro Jahr hat das Junge Rheinland in den ersten Jahren veranstaltet. Und dort wurde nicht nur Kunst aus dem Rheinland gezeigt. Bei der ersten internationalen Kunstausstellung Düsseldorf 1922 im Warenhaus Tietz auf der Königsallee hingen zum Beispiel neben den rheinischen Künstlern Werke von Kandinsky, Chagall, Picasso oder Delaunay.
Also insofern wäre es völlig falsch zu denken, dass diese Künstler hier nur einen regionalen Verein vielleicht aufsetzen wollten, der dann seinen Sammlerstamm findet. Nein, nein, die hatten den Anspruch, das Rheinland als eine Drehscheibe auch der internationalen Kunst zu machen.
Galerien wie das Grafische Kabinett Berg und Co. oder Alfred Flechtheim, der seine Galerie im April 1919 in Düsseldorf wiedereröffnet hatte, sorgten dafür, dass die Künstler nicht nur regional, sondern auch über Landesgrenzen hinweg bekannt wurden. Wie bei allen Künstlervereinigungen war die Blütezeit der Gruppierung, der zwischendurch an die 400 Kunstschaffende angehörten, nicht von Dauer. Es gab Streitigkeiten, Eifersucht, Abspaltungen. Daran war Mutter Ei nicht unschuldig.
Adolf Osarski hatte eine Ausstellung in der Galerie von Johanna Ei. Und als dann Besucher kamen, Verwandte von Osarski, die Frau Ei aber nicht kannte, hat sie diese eben in ein Hinterzimmer geführt, um ihr nicht die langweiligen Werke von Osarski, sondern eben die in Anführungsstrichen richtige Kunst von Wolheim oder Ernst zu zeigen. Und daraus entbrannte halt ein Streit, wo es mehr eigentlich darum ging, dass bestimmte Künstler von Frau Ei auch bevorzugt wurden. Und in der Folge spaltete sich dann die Rheingruppe 1923 vom Jungen Rheinland ab.
Und an noch etwas trug Johanna Ei eine gewisse Mitschuld. Sie scharte lieber männliche Künstler um sich als weibliche. Man muss aber fairerweise sagen, dass zu der Zeit der Frauenanteil in der Künstlerschaft tatsächlich deutlich geringer war.
Rund 10% aller Künstler im Jungen Rheinland waren Künstlerinnen. Es ist aber ein bisschen in Vergessenheit geraten. In der Ausstellung werden zwei Künstlerinnen präsentiert, einmal Martha Worringer und andererseits Lotte Prechner, eine der wichtigsten Künstlerinnen der 20er Jahre, die im Jungen Rheinland 1921 auch mit einer eigenen Sonderausstellung geehrt wurde, kurz bevor sie selber Mitglied in der Vereinigung wurde.
1928, da hat sie dieses Bild Epoche gemalt. Und das Bild zeigt einen Afroamerikaner, der neben einem Bücherstapel steht und vor so einer Art Zeitungspresse, die bedrohliche Schlagzeilen produziert mit faschistischen Inhalten.
Das politische Klima änderte sich. Die Weimarer Republik ging dem Ende zu. 1932 fand die letzte Ausstellung des Jungen Rheinlands in Düsseldorf statt. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 verloren nicht nur progressive Künstler der Kunstakademie ihre Anstellung, brannten Bücher vor dem Düsseldorfer Planetarium, darunter Monographien über Otto Dix und sein Radierwerk Der Krieg, sondern Goebbels ordnete die Gleichschaltung der Künstler und Kunstvereine an. Das war das Ende des Jungen Rheinlands und der abgespaltenen Rheingruppe. Andrea von Hülsen-Esch.
Es gab unter den Künstlern natürlich Opportunisten, aber es gab auch etliche, die danach verfolgt, gefoltert wurden oder die fliehen mussten. Und zwar schon sehr früh, schon 1933.
100 Jahre ist es jetzt her, dass das Rheinland ein Zentrum der zeitgenössischen Kunst wurde und als Drehscheibe durchaus mit Städten wie Berlin oder Wien mithalten konnte. Welchen Stellenwert hat das Junge Rheinland aus heutiger Sicht?
Es ist keine Gruppe, wo man sagen kann, wir haben hier 10 oder 11 Künstler, die maßgeblich die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts geprägt haben, sondern das Junge Rheinland ist eher eine historische Phase gewesen, die für die Kunstgeschichte in Düsseldorf ganz wichtig ist, weil es eine Aufbruchsphase ist, eine sehr engagierte Phase.
Eine, an die sich Max Ernst Jahre später gerne zurückerinnert hat.
Dieser Kreis, der als das Junge Rheinland bekannt wurde, verfocht keine Doktrin, keine Disziplin, keine Pflicht, sondern hielt aus innerer Spontanität zusammen. Allen Mitgliedern dieses Kreises war der Durst nach Leben, Poesie, nach Freiheit, dem Absoluten, nach Wissen gemein. Kurz, es war zu schön, um wahr zu sein.
WDR 5.